Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Global gedacht. Im Podcast wollen wir uns in unserem nächsten Themenblock mit verschiedenen Aspekten beschäftigen, die mit Flucht zusammenhängen. Zusammen mit mir, Rebecca, ist natürlich auch wieder Christina hier und wir haben auch einen Gast, zu dem aber später mehr. Das Thema Flucht ist mindestens seit dem Jahr 2015 im Bewusstsein aller in Deutschland angekommen und hat nach wie vor nicht an Relevanz verloren, auch wenn ihm in den Medien weniger Platz eingeräumt wird. Im Jahr 2019 waren ca. 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, also in etwa so viele, wie in ganz Deutschland leben, oder anders gesagt, ca. 1% der Weltbevölkerung, Tendenz steigend. Nach Artikel 1 der Flüchtlingskonvention ist nur derjenige ein Geflüchteter, der sein Land aus, Zitat, Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, seiner Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung, Zitat Ende, verlässt.
Dabei gibt es verschiedene Arten oder Formen von Flucht. Tatsächlich ist die häufigste Form die Binnenflucht, also die Flucht innerhalb des eigenen Landes. Dann gibt es interkontinentale Flüchtende, die zum Beispiel vom afrikanischen Kontinent nach Europa fliehen, und intrakontinentale Flüchtende, die sich von einem Land eines Kontinents in ein anderes bewegen. Es würde jetzt allerdings hier den Rahmen sprengen, in der Folge genau ins Detail zu gehen. Wir wollten es aber trotzdem mal sagen, weil man gerade durch die Medien ja oft den Eindruck hat, dass alle Flüchtenden aus ihren Heimatländern nach Europa kommen wollen. Denn 3 von 4 Geflüchteten leben im Nachbarland ihres eigenen Heimatstaates, was halt genau diesen eurozentrischen Eindruck widerlegt, dass es alle Flüchtenden nach Deutschland oder Europa zieht. Deutschland ist aber schon nach den Daten des UN-Flüchtlingskommissariats, dem UNHCR, auf Platz 4 der meisten Asylbewerbungen weltweit, nach den USA, Peru und der Türkei. Südafrika liegt in der Liste auf Platz 6.
Genau, das liegt daran, dass Südafrika innerhalb des afrikanischen Kontinents einfach das Ziel der meisten Flüchtenden ist. Die Menschen flüchten vor allem wegen schwieriger politischer Situationen oder auch Aktivitäten terroristischer Gruppierungen aus Somalia und der Demokratischen Republik Kongo. Aber auch immer mehr Menschen aus Burundi, Äthiopien und Simbabwe fliehen vor politischer Verfolgung und Armut nach Südafrika. Diese ostafrikanische Flüchtendenroute könnt ihr auch auf unserer Instagram-Seite nachvollziehen. Da haben wir ein Bild gepostet. Die Flucht ist kürzer, weniger gefährlich und billiger als die nach Europa. Trotzdem ist es für viele der Geflüchteten schwer, sich ein Leben in Südafrika aufzubauen. Denn die Arbeitslosenquote dort ist ohnehin besonders unter jungen Menschen recht hoch. Daher haben es Geflüchtete auch in Bezug auf Akzeptanz innerhalb der südafrikanischen Bevölkerung nicht leicht. Da besteht einfach die Angst, dass sie die ohnehin schon knappen Arbeitsplätze wegnehmen. Nelson Mandelas Regierung gewährte Geflüchteten lange das Recht auf Arbeit und den Zugang zu sozialer Grundversorgung und setzte auf Integration und weitgehende Selbstbestimmung der Geflüchteten. In der Theorie zumindest. An einigen Stellen hat das System sehr gehakt und in den letzten Jahren hat das Land auch seine liberale Flüchtlingspolitik eingeschränkt. Durch Fremdenfeindlichkeit und den Eindruck mangelnder Integration kam es in den letzten Jahren auch zu Ausschreitungen zwischen SüdafrikanerInnen und Geflüchteten, bei denen teilweise sogar Menschen ums Leben gekommen sind.
Mit diesen Infos wollten wir euch einfach mal einen Einblick geben in ein Land außerhalb Europas, das auch Ziel von Flüchtendenbewegungen ist. Und da hat sich natürlich Südafrika als unser Masifunde-Partnerland angeboten. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung sind es nämlich oft hauptsächlich die Länder des globalen Nordens, die als Zielländer angesehen werden. Doch so einfach ist es in der Realität halt nicht. So, jetzt aber genug Input von uns. Kommen wir zu unserem Gast. Methani ist 2009 von Eritrea nach Deutschland geflohen und wird uns heute ein wenig davon erzählen, von der Lage in Eritrea und von seinem Leben hier in Deutschland. Ja, hallo Methani, schön, dass du heute dabei bist und beim Podcast mitmachst. Stell dich doch gerne am Anfang erst einmal vor, wer du bist, was du so machst und gerne auch, seit wann du in Deutschland bist.
Okay, danke erstmal, dass ich dabei sein durfte. Und ja, wie gesagt, ich heiße Methani Belay Wildemscheil, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Eritrea. Ich lebe in Deutschland seit 17. Oktober 2009, also gerundet 2010. Und ich studiere hier jetzt in Freiburg Soziale Arbeit, erste Semester.
Heute soll es ja in der Folge so um Flucht und Fluchtursachen gehen. Und vielleicht an der Stelle am Anfang als kurzen Input für auch unsere HörerInnen. Die UNHCR unterscheidet in 4 Hauptfluchtursachen. Das ist einmal Krieg und Gewalt, dann Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel aufgrund der Ethnie, der Religion oder des Geschlechts beispielsweise. Dann Hunger und Klima und Umwelt, wie zum Beispiel die Folgen des Klimawandels bei Dürren oder Naturkatastrophen. Diese Ursachen können sich natürlich gegenseitig bedingen und sich auch überschneiden. Also beispielsweise hängen ja Veränderungen in der Umwelt, wie zum Beispiel eine Dürre, dann auch mit Hungersnöten zusammen. Und an der Stelle interessiert uns natürlich, warum du aus deiner Heimat damals geflohen bist. Wir haben dir ja im Vorgespräch auch schon gesagt, für alle Fragen gilt, bitte beantworte nur das und nur so viel, wie du dich auch wohlfühlst. Also wir wollen hier keine persönlichen Antworten aus dir rausholen, die du gar nicht teilen möchtest. Also wenn du es beantworten möchtest, dann was war bei dir der Auslöser für deine Flucht und wie bist du auch nach Deutschland gekommen?
Also über meine Flucht, mein Vater hat das Land verlassen, also Eritrea, und durch das Gesetz in Deutschland, wo es besteht, dass man Familien, dass man das Recht hat, seine Familien nachzuholen. Dadurch wurde es uns ermöglicht, dass mein Vater das Recht hatte, uns dann nach Deutschland zu ziehen. Und so bin ich halt dann nach Deutschland gekommen.
Mhm. Und vielleicht kannst du uns auch erzählen, also du warst da ja noch ein Kind, aber oder ein Jugendlicher, aber vielleicht hast du ja noch ein paar Erinnerungen, wie du die erste Zeit in Deutschland dann erlebt hast, ob es Hürden für euch als Familie gab oder für dich persönlich und was du aber auch vielleicht positiv erlebt hast.
Genau, also die ersten Phasen in Deutschland war es nicht unbedingt schön. Ich komme aus ganz normalen Familienverhältnissen, das heißt, meine Eltern sind auch nicht unbedingt gelehrt und wir haben auch mehr oder weniger in einem Dorf gelebt. Und ich hatte schon so jetzt keine große Städte mehr angeguckt oder ich komme jetzt nicht unbedingt aus der Hauptstadt. Und in Deutschland war das halt dann extrem überfordernd und auch sehr, sehr komisch, weil ich muss auch noch dazu sagen, ich habe auch davor jetzt nicht unbedingt weiße Menschen gesehen. Und ich war damals 10, 11 und wie gesagt, meine Eltern haben auch die Sprache nicht verstanden und in der Schule habe ich auch gar kein Wort verstanden und war auch mehr oder weniger halt auf mich alleine gestellt. Meine Eltern haben mich einfach nur direkt vor der Schule hingesetzt und dann sind die nach Hause gefahren. Und das war nicht schön, weil ich gar nicht verstanden habe. Ich bin dann in der 4. Klasse reingegangen und ja, ich bin halt nicht in der Sprachschule oder sowas reingegangen. Und es war dann halt komplett eine andere Welt, mit der ich erstmal überhaupt gar nicht klar kam. Und meine Mitschüler und Lehrer haben auch versucht, mit mir zu kommunizieren, aber das ging auch nicht irgendwie, weil ich halt die Sprache nicht verstanden habe. Und meine Englischkenntnisse waren auch sehr, sehr schlecht, muss ich sagen, so dass ich kaum was verstanden habe. Und das waren die ersten Eindrücke, die ich so gemacht habe. Und auch was so große Städte angeht oder dass man in der Bahn einsteigt oder im Aufzug, sowas habe ich ja noch nie davor gesehen. Und das war dann so, weiß nicht, war, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie es ist, so wenn man komplett jetzt von heute zu morgen eine andere Welt irgendwie sich angucken muss.
Ja, das muss überwältigend sein, aber gibt es vielleicht auch irgendwie was Positives oder nach einer gewissen Zeit, als du dich ein bisschen eingelebt hast, dass du dann irgendwann gemerkt hast, also ja, vielleicht irgendwie das Gefühl hattest, mehr anzukommen oder wie du auch vielleicht aufgenommen wurdest von anderen Menschen in Deutschland?
Genau. Also ich weiß noch, in der 4. Klasse, am Anfang war es schwierig, wie gesagt, und einen Tag später oder zwei Tage später, das weiß ich nicht mehr genauer, gab es ein Mädchen namens Mathilda. Sie hat mir einfach am nächsten Tag irgendwie alles gekauft und hat das zur Schule mitgenommen. Ich kannte sie gar nicht. Sie hat mir einen Stift, einen Block gekauft und hat mir die Sprache beigebracht. Und ich weiß noch, dass die Lehrerin uns zu zweit rausgeschickt hat, damit Mathilda mir die Sprache irgendwie beibringen konnte. Und das war dann auch ein großer Einfluss auf mich, dass ich dann halt angefangen habe, das alles positiver zu sehen. Und im Lauf der Zeit bekam ich auch ganz viele Unterstützung, Nachhilfe von Lehrer, privaten Menschen und so, dass ich ungefähr Fuß fassen könnte und mich dann langsam mit der Zeit in der Gesellschaft integrieren konnte.
Okay, danke. Ja, du kommst aus Eritrea und hast du ja gesagt und haben wir auch schon gesagt. Kannst du uns und unseren HörerInnen vielleicht beschreiben, wie die politischen und sozialen Bedingungen im Land aktuell sind und vielleicht auch, wie sie zu der Zeit waren, als dein Vater das Land verlassen hat.
Ja, Eritrea. Also von vornherein kann man sagen, in Eritrea gibt es keine Demokratie. Ich war zu jung, um jetzt alles zu verstehen und die ganzen politischen Zusammenhänge irgendwie besser zu verstehen oder genauer zu verstehen. Aber alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass es kein richtiges demokratisches System existiert. Es existiert weder noch Gesetze, es existieren weder noch Rechte. Also wenn ich jetzt in Eritrea bin, weiß ich selber nicht, was meine Rechte sind, weil es einfach das nicht existiert. Und wie gesagt, Demokratie und Freiheit, Meinung, wählen gehen, also so wie man es in Deutschland kennt, das habe ich noch nie in meiner Kindheit erlebt. Und das war auch vor einer Woche war das auch meine erste Wahl, dass ich überhaupt in meinem ganzen Leben irgendwie zum ersten Mal wählen durfte, hier in Baden-Württemberg, weil ich mittlerweile meinen deutschen Pass bekommen habe. Und das war dann sehr schön und das gibt's halt in Eritrea nicht. Und
ist es dann auch der Hauptgrund, warum so viele Menschen Eritrea verlassen wollen? Und kommen davon dann die meisten tatsächlich nach Deutschland oder Europa generell? Oder gibt es auch viele, die auch in andere afrikanische Länder fliehen?
Genau. Also ich würde sagen, das ist ein Teil davon. Und bei meiner Geschichte ist ja zum Beispiel komplett anders. Mein Vater kam ja früher aus einem anderen Grund nach Deutschland und hat uns nachgezogen. Deswegen würde ich sagen, das ist ein Teil davon. Oder viele andere Menschen, die halt gebildet sind und studieren wollen und wissen, dass in Eritrea solche Möglichkeiten nicht existieren, fliehen ja auch. Und es gibt kaum noch Perspektive. Und dann gibt es noch persönlichen Gründen, die muss halt jeder so beantworten können. Aber ich würde sagen, dieses Nicht-Meinungsfreiheit und nicht dieses, also da halt in Eritrea keine Demokratie existiert, es ist ein großer Teil, was dazu führt, dass viele Menschen fliehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist nur, weil es keine Demokratie existiert.
Mhm. Aber auch vor allem diese Einschränkung der persönlichen Freiheiten, meinst du, wahrscheinlich?
Genau, würde ich auch sagen, aber bezogen auf mich jetzt, also bezogen auf mich, persönliche Freiheiten, würde ich einfach nur in der Hinsicht erklären, dass ich keine Meinung, dass ich meine Meinung nicht sagen dürfte, dass ich mich nicht verwirklichen darf. Aber andere Menschen haben ja vielleicht ihre eigenen Gründe. Ich würde aber auch noch sagen, dass die meisten Menschen fliehen aus Eritrea, weil wir manchmal wenig Bildung haben und dadurch das Gefühl kriegen, dass in Europa das Paradies ist, ohne sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich jetzt nachdenke, also über meine Schulzeit, ich habe über Europa nur halt auch allgemein über den weißen Mann, haben wir immer so das Gefühl gehabt, dass eher sozusagen, dass die Europäer halt die Perfekten sind, dass in Europa keinen Krieg gibt, dass in Europa ohne Ende Reichtum gibt. Und ich weiß nicht, aus welchem Kontext das immer kommt oder warum viele meiner Landesleute, auch ich, früher solche Einstellungen hatten. Aber das ist auch zum Beispiel eines zu den Hauptgründen, so dass man denkt, so in Europa wird das Leben schön, deswegen gehe ich einfach dahin, ohne darüber wirklich nachzudenken.
Ja, du hast jetzt auch erzählt, wie besonders es für dich war, dass du jetzt hier in Deutschland bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg wählen durftest. Ist es dann für dich so ein Grund zu sagen, du möchtest in Deutschland bleiben oder in Europa? Oder hast du den Wunsch, irgendwann mal nach Eritrea zurückzugehen?
Ja, es ist ein Teil davon und ich liebe es auch Deutschland, das muss man auch sagen. Ich liebe es, dass man hier wirklich der sein kann, der man will und dass man auch die Möglichkeit hat, sich zu bilden. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, meine ganze Schulbahn oder meine ganze Schulzeit bekam ich so viele Unterstützung und so viele Nachhilfe, die ich auch gebraucht hätte. Und das sind Sachen, die ich sehr schätze. Und ohne sowas, ohne Unterstützung, ohne dass wir uns gegenseitig helfen, also jetzt auch von Regierung aus gesehen, es ist schwierig, alleine klarzukommen. Und das sind zum Beispiel die Gründe so für mich persönlich jetzt, warum ich immer wieder mich jetzt für das Land Deutschland entscheiden würde. Aber Genau. Aber an sich liebe ich meine Kultur, meine Religion und meine Landesleute. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Und ich weiß nicht, wie es sich in Zukunft jetzt weiterentwickelt. Ich lebe jetzt seit 2009 hier in Deutschland und war jetzt seit 11 Jahren nicht in Eritrea. Und ich würde sagen, obwohl ich jetzt Deutschland sehr mag, aber mein Heimatland bleibt halt mein Heimatland. Und hier in Deutschland werde ich mich niemals, oder ich habe mich noch nie so gefühlt, als wäre das mein Zuhause. Ich bin immer noch hier ein fremder Mensch. Die Vorstellung ist schön, dass ich eines Tages nach Eritrea zurückgehen kann und mit meinen Freunden, mit meiner ganzen Familie da weiterleben kann. Aber wenn ich realistisch bin, ist es schwierig, das zu erreichen.
Okay, ja. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über die typische Fluchtroute von Eritrea nach Europa erzählen? Ich weiß gar nicht, ob es die unbedingt gibt, aber man muss ja schon durch einige afrikanische Länder noch durch und auch das Mittelmeer überqueren. Also natürlich gibt es auch, das ist so das Standardbild von Flucht, was man im Kopf hat, dass man wirklich den Landweg nimmt und dass man kann ja auch mit dem Flugzeug quasi flüchten. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem ein bisschen was erzählen davon.
Okay, also so wie du es gerade gesagt hast, es gibt viele Möglichkeiten, aber die einfachste Möglichkeit zum Beispiel, dass viele Menschen von Eritrea nach Äthiopien, Nachbarland von Eritrea fliehen, von Äthiopien dann nach Sudan und von Sudan über Sahara nach Libyen und von Libyen halt über Mittelmeer nach Europa. Das ist der einfachste Weg, aber ich muss auch ehrlich zugeben, das war auch vorhin deine Frage, die ich leider nicht beantwortet habe, wo du gefragt hast, ob wirklich auch alle hier nach Deutschland kommen oder nach Europa. Das stimmt meistens nicht. Die meisten Menschen bleiben da hängen irgendwo. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich war vor 1,5 Jahren in Uganda und ich habe mich da so gefühlt, als wäre ich in Eritrea. Weil ich immer davon ausgegangen bin, dass halt viele Menschen in Deutschland, England, halt allgemein in Europa leben. Aber das stimmt nicht. Also es kann sein, dass nach Statistiken halt mehr Menschen in Europa leben. Aber trotzdem, also wenn ich jetzt meine Landesleute betrachte, trotzdem leben so viele Menschen in Äthiopien, in Uganda, in Kenia, also verteilt in Afrika überall. Auch in Israel, in arabischen Ländern, in Sudan, dass viele halt nicht schaffen, sogar hierher zu kommen. Das muss man auch halt immer im Hinterkopf haben. Deswegen würde ich sagen, wenn ich es den Fluchtweg beschreibe, würde ich es nicht sagen, das ist der einzige Fluchtweg, hierher zu kommen. Es gibt andere, viele Menschen haben auch nicht genau das Ziel Deutschland, sondern viele fliehen auch nach Israel oder nach Sudan oder woanders, also komplett verteilt. Aber der einfachste Weg ist, also was wir immer im Mittelmeer sehen oder diese Flüchtlingskrise ist immer von Eritrea, Äthiopien, Sudan, von Sudan, Libyen und von Libyen nach Eritrea, nach Europa verteilt. Also Frankreich, Italien und Deutschland.
Du hast jetzt auch schon das Mittelmeer angesprochen, dass es auf jeden Fall auch immer noch großer Faktor ist, beziehungsweise schwieriger, auch einfach das Mittelmeer zu überqueren auf der Flucht. Und da wollen wir in der nächsten Folge vom Podcast nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil da haben wir jemanden von CI da, mit der wir sprechen. Und genau, da wird es nochmal das Thema noch mal ein bisschen genauer dann aufgearbeitet. Jetzt aber noch mal ein bisschen zu dir. Also du hast gesagt, du bist 2009 nach Deutschland gekommen. Habt ihr dann direkt oder ist deine Familie direkt nach Freiburg gekommen oder habt ihr erst woanders gewohnt und bist du dann nach Freiburg dann erst zum Studium gezogen?
Also 2009 haben wir noch in Halle-Saale gewohnt, wo mein Vater auch immer gewohnt hat. Und genau, wir haben da also in Halle-Saale gewohnt und meine ganze Familie wohnt auch immer noch in Halle-Saale und ich bin nur gerade wegen Studium nach Freiburg gezogen.
Und was würdest du sagen, wie erlebst du so die Situation in Deutschland als geflüchteter Student? War es für dich einfach, dich da irgendwie zu bewerben oder dich einzuschreiben oder gab es da auch Schwierigkeiten oder auch jetzt im Studienalltag irgendwie Schwierigkeiten, die dir entgegenkommen?
Also ich glaube, es ist nicht einfach und es wird auch, glaube ich, nie einfacher sein als meine deutsche Mitstudierende. Und ist auch bei mir so, dass ich halt manchmal viele Sachen nicht checke oder auch jetzt meine Sprachfähigkeit ist ja auch jetzt nicht so verglichen mit meinen Mitschülern genauso stark. Deswegen verstehe ich viele Sachen nicht und habe manchmal Probleme bei Bewerbung und sowas. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe in meinem Leben, also auch ganz besonders in Deutschland, so viele Unterstützung bekommen und so viele Hilfe von ganz besonderen Menschen, auch von der Uni aus, auch von meinen Mitstudierenden, dass ich da irgendwie so mich echt nicht da beschweren kann. So. Und so erlebe ich gerade Freiburg. Natürlich gibt es auch jetzt auf der anderen Seite Menschen, die halt andere Denkweise haben, die etwas rassistischer sind. Das gibt's auch natürlich, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, wie viel Unterstützung wir kriegen und wie viel Integration da gemacht wird, würde ich immer sagen, dass ich da echt wirklich sehr gut angekommen bin. Und mittlerweile auch durch diese ganze Unterstützung und Nachhilfe mich wirklich einigermaßen integriert habe, dass ich mittlerweile nicht mehr so viele Probleme habe und auch nicht mehr so viele Unterstützung brauche.
Ja, das freut mich zu hören auf jeden Fall. Du hast eben schon angesprochen, wie wichtig Bildung für dich ist und dass das ja natürlich auch immer so ein Grund ist oder auch ein Weg ist, irgendwie Eritrea und Deutschland zu vergleichen, dass du sagst, hier hast du einfach die Möglichkeit, irgendwie zu studieren und dich weiterzubilden. War denn für dich dann, als du mit der Schule fertig warst, klar, dass du auf jeden Fall studieren gehen willst oder hast du zwischen Schulabschluss und Studium noch irgendwie was anderes gemacht?
Also ein Studium war ein großer Traum, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch der Erste, glaube ich, der von meiner ganzen Familie erstmal überhaupt irgendwie das Studium betreten hat. Also am Anfang hatte ich das gar nicht vor. Also wenn ich jetzt komplett zurückdenke, wo ich ganz neu in Deutschland war, muss ich erstmal die Sprache lernen. Aber meine Eltern können weder noch schreiben und lesen, aber die haben uns immer noch so erzogen, dass halt Bildung sehr wichtig ist. Und die haben uns da so sehr unterstützt, dass wir wirklich irgendwie versucht haben, das Beste daraus zu machen. Und als ich dann immer die Sprache besser konnte und mehr verstand, bin ich dann auch von der 8. Klasse zur 9. Klasse auf Gymnasium gewechselt und habe dann meine Abi gemacht und habe mich dann hier entschieden, dann Sozialarbeit zu studieren. Und ja, also das war nicht mein Plan und ich glaube, man kann auch nicht alles planen, aber das hat sich irgendwie so ergeben so. Und ich bin froh drüber so, dass ich irgendwie endlich studieren durfte. Genau. Und nach meinem Abi, habe ich dann anderthalb Jahre freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Nee, ein Jahr ging das, freiwilliges Soziales Jahr gemacht in ein Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und ja, und habe da gearbeitet und habe dann meine Bewerbung nach Freiburg geschrieben und habe einen Studienplatz gekriegt und studiere jetzt hier in Freiburg.
Du hast gerade schon angesprochen, dass du ein freiwilliges soziales Jahr in einer Flüchtlingsunterkunft gemacht hast. Kannst du uns da so ein bisschen was erzählen, was da deine Aufgaben waren? Und vielleicht, was mich auch noch interessieren würde, ist, hattest du das Gefühl, dass du selber als Geflüchteter anders mit den BewohnerInnen in der Unterkunft umgehen konntest oder auch vielleicht das die anders auf dich reagiert haben, als zum Beispiel auf deutsche MitarbeiterInnen?
Ja, das kann ich bezeugen. Ja, ich weiß nicht, weil ich vielleicht Migrationshintergrund hatte und auch wusste, was man als neu angekommene Flüchtlinge ungefähr alles machen muss, hatten die Mitbewohner ein großes Vertrauen in mir gehabt. Und ich muss auch ehrlich zugeben, es gab auch einige, die auch aus meinem Heimatland kamen. Ich kam da leider nur ein bisschen später und die waren schon raus, nur eine war noch da. Zum Beispiel bei denen war das dann halt so, dass er dann auch mich wirklich vertraut hat. Und wenn es um Unterschriften ging und sowas, ich dann halt sein Ansprechpartner und gleichzeitig als Übersetzer da war. Und aber auch viele andere Jugendliche, die aus Syrien und Afghanistan geflüchtet waren, hatten irgendwie eine bessere Draht, würde ich jetzt, die hatten eine bessere Draht zu mir, würde ich jetzt sagen, ohne jetzt arrogant zu klingen oder dass es falsch rüberkommt. Aber genau, und auch, das hängt auch vielleicht noch damit zusammen, weil ich halt so alt war wie sie, mehr oder weniger, und wir halt viele gemeinsame Interesse hatten. Also was zum Beispiel Sport angeht oder sowas. Und ja, und sowas haben wir halt gemacht. Und zudem waren halt meine Hauptaufgaben einfach, die Jugendliche in jeder Hinsicht zu begleiten, ihnen die Sprache beizubringen, ihnen halt gerade das Ankommen langsamer irgendwie sich an Deutschland zu gewöhnen, sie in beim Arztbesuch zu begleiten, in schulischen Anforderungen zu unterstützen, sowas.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz als letzte Frage nochmal zurück zu deinem Studium. Du hast ja schon gesagt, du studierst Soziale Arbeit in Freiburg. Übrigens für unsere HörerInnen als Info, zusammen mit unserer Katharin Carlotta, so kam auch der Kontakt für dieses Gespräch heute zustande. Verfolgst du denn mit dem Studium ein bestimmtes Ziel? Also weißt du schon genau, was du später mal beruflich machen möchtest? Vielleicht auch so in die Richtung, die du ja auch im FSJ dann gemacht hast? Oder hat dich das einfach irgendwie interessiert und beruflich ist da bei dir noch alles offen?
Ich muss ehrlich zugeben, wo ich gerade das Studium angefangen habe und festgestellt habe, wie vielfältig soziale Arbeit ist und dass man halt in verschiedene Einrichtungen arbeiten kann, war mir halt nicht davor bewusst. Und jetzt, wo ich das weiß, ist es schwierig jetzt, sich für eine zu entscheiden. Aber ich würde mehr oder weniger eher als Schulsozialarbeiter später arbeiten wollen. Aber das ist auch jetzt nur noch, also es kann auch sein, dass ich meine Meinung ändere und in einem Flüchtlingsheim arbeite oder in Seniorenheim, das weiß ich nicht. Aber zurzeit würde ich sagen, ich würde eher lieber als Schulsozialarbeiter arbeiten wollen.
Ja, aber ist ja cool dann, wenn du sagst, das Studium ist so breit aufgestellt, dass du dich jetzt noch gar nicht unbedingt festlegen musst, sondern dass es einfach viele verschiedene Bereiche gibt, in die das sich auch irgendwie einführt. An dieser Stelle, vielleicht so als kleinen Break, möchten wir ein Spiel mit dir spielen, was ich immer gerne das Assoziationsspiel nenne. Und zwar werde ich dir im Folgenden einzelne Begriffe nennen. Und es wäre cool, wenn du direkt, also ja, ohne lange drüber nachzudenken, einfach antwortest, was du spontan mit diesen Begriffen verbindest. Das kann ein Wort sein oder auch ein kurzer Satz, also einfach, was dir dazu einfällt. Und das erste Wort ist Deutschland.
Unterstützung.
Dann das zweite Wort ist Eritrea.
Heimat. Liebe.
Dann Solidarität.
Fällt mir nicht ein.
Okay, und das letzte Wort wäre noch Heimat gewesen. Das hast du jetzt bei Eritrea schon genannt, aber fällt dir noch was zu dem Wort Heimat ein?
Freunde, Zuhause, Liebe, Essen, Religion, Kultur. Soll ich weitermachen?
Wenn dir noch was einfällt.
Schule fällt mir noch ein. Mein Mitschüler. Und meine Tante. Und mein Onkel. Okay, das reicht jetzt, okay.
Ja, danke.
So, jetzt kommt zum Abschluss vor der letzten Frage an Metani, kommt noch ein bisschen Input von unserer Seite über das sogenannte Push-and-Pull-Modell. Es gibt nämlich ein Modell aus der Wissenschaft, das so heißt, und das versucht, Ursachen für Fluchtbewegungen zu erklären. Das sind dann also Push-and-Pull-Faktoren sind Ursachen für Wanderungen auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene. Und dabei sind Push-Faktoren aktuelle Zustände, die zu einem Wegzug motivieren, also zum Beispiel Krieg, Verfolgung, Armut, Hungersnöte, Umweltkatastrophen oder auch für Klimaflüchtende, was vielleicht uns in der Zukunft immer mehr erwarten wird, auch aufgrund des Klimawandels. Und Pull-Faktoren sind Zustände in anderen Regionen, die besonders attraktiv sind und damit eine anziehende Wirkung haben und die Menschen bewegen, ja, sich dorthin zu bewegen. Also zum Beispiel Sicherheit, Frieden und Toleranz, staatliche Unterstützung, bessere Jobs und höhere Löhne, die Aussicht von Familienzusammenführung oder auch persönliche Freiheiten wie die Meinungsfreiheit, die in anderen Ländern nicht so gegeben sind. Und diese Push-and-Pull-Faktoren wirken meistens zusammen und begünstigen sich so gegenseitig. Und ja, das Problem ist so ein bisschen, dass PolitikerInnen manchmal auch Pull-Faktoren herbeireden und die Sorge haben, dass mehr Menschen kommen, was dazu führt, dass sie sich gegen eine menschenwürdige Behandlung von Flüchtenden stemmen. Und Beispiele, die uns da eingefallen sind für vermeintliche Pull-Faktoren, sind zum Beispiel gut ausgestattete Geflüchtetenlager oder die Evakuierung von diesen, was man so am Beispiel von Moria gesehen hat. Da sind einfach ganz schlimme Zustände oder auch nachdem das niedergebrannt wurde, hat man die Menschen nicht dort weggeholt, sondern ein neues, schlimmeres in Teilen schlimmeres Lager aufgebaut. Oder auch der Widerstand gegen die Seenotrettung, damit die Flucht nicht zu einfach oder zu attraktiv werden soll. Das ist dann die Logik der PolitikerInnen dahinter. Aber was dabei unserer Meinung so ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist, dass die allerwenigsten Menschen wohl gerne ihr gewohntes Umfeld verlassen. Metani hat ja auch selbst erzählt gerade, dass es für ihn ganz schwierig war, in so ein ganz neues Land zu kommen, von vorne anzufangen, die Sprache gar nicht zu kennen, sich nicht auszukennen. Und ja, Flucht ist einfach nicht freiwillig. Und das wird oft vergessen. Und deswegen wollen wir dich jetzt zum Abschied so ein bisschen fragen, wie du zu dieser Flüchtlingspolitik Deutschlands und der EU so stehst und was du gerne ja, daran ändern würdest.
Okay, also ich würde erstmal sagen, ich glaube, keine Menschen verlässt sein Heimatland irgendwie freiwillig. Es gibt immer einen Grund. Ich selber habe auch nicht gern mein Heimatland verlassen, habe hier eine fremde Sprache gelernt, eine fremde Kultur und habe meine ganze Familie und Freunde einfach nicht irgendwie gern verlassen. Und in diesem Zusammenhang würde ich immer sagen, dass wir das halt nicht so betrachten sollen oder dass allgemein diese Flüchtlingskrise, dass man die Menschen verstehen soll, warum sie halt flüchten und dass man ihnen wirklich, wenn sie auch Hilfe brauchen, das Gefühl geben soll, dass sie willkommen sind. Weil man muss sich das mal irgendwie vorstellen, so kein Mensch will doch in einem Land leben, wo es Krieg herrscht und Hunger und Nöte und wo es keine Bildung und Meinungsfreiheit gibt. Und das sollte man immer im Kopf haben, wenn man die Flüchtlingskrise sieht oder betrachtet. Und nicht nach dem Motto, so die kommen hierher und wollen unsere Kultur irgendwie austauschen oder so. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Deswegen, und ich als Gläubiger, also ich bin gläubig, Christ, würde ich immer sagen, dass man die Menschen helfen soll, die wirklich Hilfe brauchen. So. Und daher würde ich sagen, diese Flüchtlingskrise sollen wir irgendwie so zusehen, dass wir irgendwie die aufnehmen, bilden und dadurch irgendwie eine bessere Gesellschaft gründen.
Ja, vielen Dank für diese Schlussworte. Ich fand das echt sehr eindrücklich, was du gerade gesagt hast und auch was du in dem Gespräch uns erzählt hast. Und damit sind wir auch schon am Ende von der Folge. Also vielen Dank, Metani, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Und vor allen Dingen auch, dass du so viele ja, persönliche Erfahrungen auch und deine Meinung mit uns geteilt hast. Ich fand es echt total spannend, die ganze Thematik mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ja, zum Beispiel nicht nur aus den Medien, weil mir zum Beispiel auch vor der Vorbereitung auf diese Folge gar nicht so bewusst war, dass, wie du ja auch erzählt hast, so viele Menschen irgendwie innerhalb von Afrika bleiben, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben. Oft hat man so das Gefühl, die Flüchtenden kommen alle übers Mittelmeer nach Europa, aber dass ja so viele auch innerhalb von Afrika auf der Flucht sind, das war mir persönlich gar nicht so bewusst. Und wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollt oder euch auch noch mehr genaue Zahlen zu dem Thema interessieren, setzen wir euch den Link zur UNHCR in die Beschreibung von dieser Folge. Und ansonsten findet ihr auch beispielsweise bei Statista viele verschiedene Statistiken zu Nummern von Geflüchteten. Und zum Schluss vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch bei Masifunde auf Instagram vorbeischaut. Da werdet ihr immer über die Themen und Veröffentlichungen von unseren Folgen auf dem Laufenden gehalten. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Anregungen zu den Folgen habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben oder auch eine E-Mail an podcast@masifunde.de. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Ciao.